möchte alle herzlich grüßen. Schön, dass ihr, die ihr hier im Gottesdienst seid. Wir haben ja über die Feiertage nur Online-Gottesdienste gehabt und wir haben angekündigt, dass ab dieser Woche jetzt auch Präsenzgottesdienst ist. Wir müssen und wollen die Regeln halten. Wir möchten aufeinander Acht haben, aber wir wollen auch Gott suchen. Und euch, die ihr zu Hause seid, möchte ich auch besonders grüßen. Schön, dass wir zueinander gehören, vor allen Dingen, dass wir Gott gehören dürfen. Es ist eine Zeit, die ja besonders ist. Ich glaube, wir sind nicht ganz am Beginn des Jahres, aber wir haben sicherlich so einen Jahresbeginn wahrscheinlich noch nicht gehabt. Wir haben eine Zeit, die wir vielleicht gar nicht kennen, was es mit sich bringt. Aber eins wissen wir, dass diejenigen, die Gott glauben und auf Gott sich verlassen, nicht verlassen werden und auch nicht zuschanden werden. Ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen. Wir sind zu Beginn des Jahres und ich will uns so auf einer Art Reise mitnehmen. Aber ich habe lang hin und her überlegt und habe das Thema für die heutige Predigt gewählt. Und zwar heißt es in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, Gottes Wille ist eure Heiligung. Und das möchte ich als Predigtthema wählen heute Morgen. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Wie ich schon gesagt habe, dieses Jahr ist wie so eine Art Reise. Wir wissen nicht, wo die Reise hinführt dieses Jahr. In früheren Jahren haben wir so zu Beginn des Jahres große und verschiedentliche Pläne gehabt. Aber dieses Jahr sind die Wünsche bescheidener. Hauptsache gesund hört man oder gesund bleiben, dass mein Arbeitsplatz erhalten bleibt. Viele hoffen auf die Covid-Impfung, andere auf das Leben, wie es früher war und so weiter. Ich wüsste nicht, welche Wünsche wirklich gut sind. Aber welche Wünsche haben wir heute als gläubige Christen? Und ich glaube, dass wir wirklich sagen können, wenn Gott uns antworten würde, sein Wunsch wäre unsere Heiligung. In diesem Jahr würde er einfach uns wünschen, dass wir für ihn heilig leben und auch für den Rest unseres Lebens. Wenn wir dieses Bild von der Reise anwenden dürfen oder wollen, merken wir immer wieder, dass die Reise zwar ein schöner Ausdruck ist, aber Reisen gestalten sich manchmal nicht nur geradeaus, sondern es kommen immer wieder Probleme zwischen rein. Manch einer hat auch diese Woche Bekanntschaft damit gemacht, mit dem Schnee. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass sich viele zum Glauben bekehrt haben, so Anfang der Apostelgeschichte. Und wir kennen, als der Heilige Geist ausgegossen worden war, dass viele richtig begeistert waren. Die Reise hat so richtig eine schöne Fahrt aufgenommen. Täglich sind Menschen hinzugekommen. Es wurden viele gläubig. Und plötzlich kam eine Verfolgung. Plötzlich war die Situation ganz anders. Die Verfolgung hat alle Wünsche und Pläne überschattet. Und die Antwort auch in diesen Situationen, auch in der Verfolgung, auch in den Problemsituationen war die Heiligung. Gottes Wille war, dass sie in Heiligkeit leben. Ich lese vielleicht gerade so vorweg zur Einleitung über die Geschichte in der Apostelgeschichte. Dort heißt es in Kapitel 8, wir wissen ja, nachdem Stephanus gesteinigt wurde und irgendwann Saulus aufkam, dass dort eine große Verfolgung war. Ich lese Vers 1 mal. In Kapitel 8, Vers 1, Apostelgeschichte. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samaria, außer die Apostel. Jetzt lese ich noch Vers 4 bis 8. Dort heißt es, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei und viele Besessene, auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es entstand große Freude in dieser Stadt. Die eine Seite der Medaille. Aber sie lebten immer noch in der Verfolgung. Philippus könnte sagen, oh, ich ziehe mich schön zurück. Jetzt ist Krise. Wir müssen uns schützen. Wir müssen gucken, dass uns niemand was antut. Aber wir kennen jetzt hier die Geschichte. Und was alles Philippus getan hat oder wie es ihm erging, wissen wir nicht. Eins wissen wir nur, dass Philippus im Willen Gottes gehandelt hat und er in der Heiligung gelebt hat. Und lasst uns mal, wenn wir von der Reise reden, ich werde noch immer wieder auf die Heiligung zurückkommen, aber schauen wir mal, wieso die Reise eines Menschen, ich weiche jetzt ab und möchte zu dem Kämmerer aus Äthiopien ein paar Takte vielleicht sagen. Ich lese vom Vers 26 weiter. Wir kennen die Geschichte, aber wir brauchen es, damit wir den Zusammenhang haben. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin, und halte dich an diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Er aber bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Bis hier war die Reise des Äthiopiers, lasst uns immer wieder so das Bild des Reisens vielleicht anwenden, dieses Jahr werden noch viele Wegstrecken auf unserem Leben zukommen. Aber hier war es noch enttäuschend, wie wir so hören. Er hat nicht den Erfolg oder nicht die Hoffnung, nicht das Ziel erreicht gehabt, was er eigentlich sich vorgenommen hat in seinem Land. Er ist übrigens tausende von Kilometern gereist. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser in Jesaja 53, 7 und 8. Wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der hat es nicht verstanden, und vielleicht verstehen auch heute nicht viele solche Texte. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemandem anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an einem Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, das Wasser, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Wir kennen wahrscheinlich alle die Geschichte sehr, sehr gut, aber ich habe es jetzt nur als Leitfaden so genommen. Philippus war in der Krise wirklich zur Verfügung Gottes. Und der Herr konnte ihn benutzen. Der Kämmerer hatte irgendwelche Träume, die er anfangs nicht erlebt hat, aber er hat Gott gesucht. Er hat Gott wirklich in seiner Schwachheit wirklich erleben wollen. Wenn wir so den Kämmerer nur kurz beschreiben wollen, der Kämmerer, der war ein, wir haben es ja gelesen, er war eines der Hauptminister eines sogenannten damaligen äthiopischen Reiches, und er war sicherlich sehr bedeutend und hat eine große Gewichtung gehabt, aber die Bibel spricht eigentlich nichts von seiner irdischen Macht und Größe. Die Bibel hebt nur hervor, was er mit Gott erlebt hatte. Er kam, hat eine lange Reise auf sich genommen, um Gott kennenzulernen, dieser Kämmerer. Viele Völker haben früher so die Geschichte beziehungsweise den Zustand, oder wie soll man es besser noch erklären, sie haben von Israel gehört und haben gewusst, dass die Israeliten einen Gott haben, wie kein Volk auf Erden einen hat. Sie hatten eine ausgeprägte, sehr hochgestellte Moral. Sie hatten ein Sozialwesen, das kein Volk auf der Welt hatte. Und manch, lasst mich mal sagen, Staatsmann wollte mehr wissen, obwohl sie alle Götzen bzw. fremden Götter gedient haben. Und wir können es herausnehmen, dieser Kämmerer wollte das auch irgendwie und wollte wissen, kann ich sowas haben? Und er kam hin, wir wissen auch nicht, wie lange er in Jerusalem war. Wir wissen auch nicht, ob er ein Jahr dort war oder ein halbes Jahr oder nur vorübergehend. Eins wissen wir nur, dass er irgendwo enttäuscht war beziehungsweise nichts so mit Gott erlebt hat. Aber er hatte so eine Sehnsucht in sich. Sind wir mal ganz ehrlich, auch ihr, die ihr zuschaut, wie oft geht es auch uns so, wir haben eine Vorstellung, wir kennen zwar Gott, manch einer kennt Gott vielleicht mehr, manch einer etwas weniger, manch einer wünscht sich mehr von Gott, und irgendwo geschieht nichts. Aber wir können hier herauslesen, heraushören, dass Gott sein Herz gesehen hat. Übrigens, zu dieser Zeit war in Jerusalem Verfolgung. Zu dieser Zeit haben wahrscheinlich die hohen Priester, die Pharisäer diesem Kämmerer irgendwas erzählt, das ihn nicht wirklich weitergeholfen hat. Und in seinem Herzen hat er aber dennoch die Sehnsucht gehabt: Gott, ich bin doch auf die große Reise gekommen und ich habe dich nicht wirklich erlebt. Diese Pharisäer oder diese Kirchenleute haben wahrscheinlich das ähnlich oder fast dasselbe erzählt wie seine Priester, die Baalspriester oder was sie alles waren. Es gibt ja Religionen, die Ähnlichkeit oder ein wenig was vom Christentum nehmen, ein wenig von anderen Religionen und man arrangiert sich. Aber dieser Kämmerer war doch enttäuscht. Aber Philippus war damals zur Stelle. Stell dir vor, in der Krise hörst du die Stimme: Geh dorthin, in die Straße, wo nach Jericho führt, und bleib dort. Er wusste aber, dass die Christen verfolgt werden. Er wusste aber, dass es Krise hat. Er wusste nicht, ob er nicht ein Virus abkriegt. Ich sage mal so jetzt vorsichtig. Ob er nicht wirklich in Lebensgefahr kommt, weil wir lesen es an anderer Stelle, dass diese Straße richtig lebensgefährlich war, weil viele Verbrechen Raube geschehen waren. Aber Philippus lebte so im Geist und hat sich von Gott leiten lassen. Und wir kennen die Geschichte, dass der Philippus dann gebraucht war und weiterging. Und wir haben auch gehört, er fand sich dann in Aschdod und auch dort hat er weiter Gottes Willen getan, wie die Zeit dort auch war. Aber er war in der Gegenwart Gottes, er lebte in der Heiligung. Und dieser Kämmerer, der, haben wir gelesen, ging fröhlich seines Weges, ist Gott begegnet. Er hat sein Leben Gott zur Verfügung gestellt. Er hat das Evangelium gehört. Stell dir vor, einer, der kaum Vorstellungen hat, der nichts versteht, hört Gottes Wort, hört das Evangelium und schenkt Gott sein Herz und macht wirklich den Willen Gottes. Er lässt sich taufen, lesen wir, und ging fröhlich und zog fröhlich seines Weges. Und die Bibel berichtet zwar nicht, was mit dem geschehen ist, aber Bibelausleger oder Geschichtsbücher sagen, dass dieser Kämmerer den Glauben nach Äthiopien gebracht hat. Nun, so viel zur Einleitung. Wir wollen weiter auf der Reise bleiben, aber ich frage uns, wie ist es mit uns? Wie ist es mit der Heiligung in unserem Leben? Und dazu möchte ich jetzt aus Hebräer 12 die Verse 12 bis 17 lesen. Lasst uns Philippus und den Äthiopier als gute Vorbilder sehen, aber heute soll es und muss es um uns gehen. Wie steht es um dein Leben? Wie steht es um wirklich unsere Hingabe an Gott? Hier heißt es darum, Hebräer 12 von 12 bis Vers 18 beziehungsweise 17. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, das er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Ruhm zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Liebe Geschwister, ich möchte unbedingt gern mich und uns so in die Situation des heutigen Christen mitnehmen. Wir lesen hier, dass Hände müde geworden sind und Knie oder Füße lahm geworden sind. Aber wir können auch entnehmen, dass diese Christen, diese Menschen auch mal auf Höhen geschwoben sind oder richtig viele Erfolge hatten, wenn wir im Umkehrschluss davon ausgehen. Die sind mal müde geworden, aber sie waren mal nicht müde, logisch. Als sie gestartet haben, waren sie wahrscheinlich so richtig auf der Höhe. So richtig wie in Jerusalem, wo wir vorher gelesen haben. Und plötzlich werden sie müde. Plötzlich gleitet ihnen die Kraft weg. Und die Situation ist plötzlich anders. Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir unsere Lebenssituation oder unser Leben wirklich immer wieder vergleichen. Wo war es bei mir so, wo ist es bei mir vielleicht jetzt anders? Und der Schreiber des Hebräerbriefes ermutigt die Christen oder uns, die Gemeinde, dass wir solche Menschen stärken. Es sind immer und in jeder Gemeinde Menschen, die müde Hände bekommen, die wankende Knie bekommen, die wirklich schwach werden im Glaubensleben. Und hier ist gemeint, dass alle anderen, die stärker sind als die, diesen Menschen helfen. Diesen Menschen wirklich Mut zu sprechen, diesen Menschen auf dem Weg wirklich zu Hilfe sind. Im Vers 13 heißt, und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Geschwister, wenn irgendjemand krank ist oder irgendjemand müde geworden ist oder müde Hände oder schwache Knie bekommen hat, sollen wir die anderen alles dran geben, dass wir solche Menschen aufhelfen. Es ist eine Pflicht eines Christen, hört mir genau zu, es ist Pflicht, dass wir einen müden Menschen, einen Kranken, einen Niedergeschlagenen helfen, aufhelfen sollen. Es gibt in der Welt nichts höher Gesehenes, höher Geachtetes, als das, was wir für andere Menschen tun oder ihnen helfen dürfen oder können. Draußen in der Welt ist es keine Pflicht. Dort ist es eine Ehrensache. Aber drinnen in der Gemeinde, zu Hause in der Familie, ist es eine Pflicht. Und liebe Gemeinde, ich möchte uns auf dieser Reise heute Morgen unbedingt ermutigen, unbedingt im Namen Jesu aufrufen, dass wir auf diesem Wege wandeln. Übrigens, diese Art Verhalten ist Heiligung, ist Gottes Wille. Und damit wir aber solchen Menschen helfen, müssen wir manchmal auch die Wege ebener machen. Dort, wo dieser Mensch läuft und müde ist, dort hat es vielleicht Steine, dort hat es vielleicht Hindernisse. Und wir, die wir stärker sind, sollen schauen, dass wir diese Hindernisse diesen Menschen ausräumen und ihnen es ermöglichen, dass sie laufen oder vorwärts kommen können. Wenn einer verloren geht, könnte es sein, dass Gott Rechenschaft von dir verlangt, dass du die Aufsichtspflicht vielleicht verletzt hast oder verletzt haben. Geschwister, wir reden hier nicht von einer Möglichkeit, wir reden hier von Gottes Gebot. Wir reden hier von einer Verantwortung, die wir unbedingt wahrnehmen können, müssen. Wir lesen im Vers 14, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich habe mir als Erster schon als Kind, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, jagt dem Frieden nach, habe ich immer so einen Jagdhund vor mir gesehen, wie so ein Jagdhund so richtig mit aller Hingabe dem Wild hinterher war. Aber das ist nicht nur gemeint. Dieser Frieden ist nicht nur, dass du Frieden hast von deinen Turbulenzen oder von deiner Aufregung oder dass du jetzt Ruhe hast, sondern dieser Friede ist wirklich das höchste Gut, das ein Mensch nur erlangen kann. Ein Mensch draußen und ein Christ. Und jetzt ganz, ganz aufmerksam möchte ich sagen, diesen Frieden, diesen Shalom Gottes, können wir nur erlangen, wenn wir Gott gehorchen. Wenn wir in Gottes Willen stehen. Liebe Gemeinde, hier heißt es nicht nur, es ist irgendwie so zu gehen oder so rum. Diesen Frieden, was hier gemeint ist, den kann man nicht mit normalen Mitteln erlangen. Wenn wir Gott nicht gehorsam sind, können wir das nicht erleben. Aber wenn wir in der Heiligung leben, Geschwister, dann steht auch Gott uns bei, aber wir müssen uns auch wirklich mit ganzer Kraft hingeben. Diesen Frieden können wir sonst nicht wirklich haben. Es ist der Friede, dass du mit jedem Mann, mit jeder Frau im Reinen bist. Jetzt, wenn ich so fragen dürfte, ist hier jemand, der mit allen Menschen im Reinen ist, lass lieber die Hand unten. Aber diesen Frieden, den Gott geben will, oder den Gott meint, dieses ist das Höchste. Und wenn man das hat, Geschwister, dann hast du tatsächlich in dieser Zeit, wo du bist und wo wir leben, wirklich so eine Ruhe, so ein ausgeglichenes Leben. Aber dem müssen wir nachjagen. Paulus sagt in anderer Stelle, ich kreuzige mein Leib täglich für Christus. Wenn Menschen, die nicht immer freundlich sind, dir Dinge sagen und antun, die schwer so hinzunehmen ist, aber diesem Frieden nachjagen und diesen Frieden zu erlangen, im Gehorsam des Wortes Gottes, können wir bekommen. Liebe Geschwister, die Reise dieses Jahr ist vielleicht noch lang. Wir wissen nicht, wie turbulent die Reise sein würde oder sein wird. Wir wissen nicht, wo es hinführt. Aber eins möchte ich hier sicher sagen. Wenn du eng mit Gott zusammenlebst, wenn du Gottesfurcht in deinem Leben hast, wenn du der Heiligung nachgehst und nachstrebst, wirst du schaffen. Und schaut weiter. Man könnte so viel von diesem Frieden noch sagen. Aber ich sage, diesen Frieden kann man nur erlangen, wenn wir in Gott, in der Heiligung, und im Gehorsam leben. Im Vers 15 heißt, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Wenn man tief hineindenkt, können wir wirklich schaudern, wenn irgendjemand, irgendein Christ, irgendein Mensch Gottes Gnade versäumt. Denkt mir mal drüber nach, wie könnte es aussehen, wie könnte man im Alltag Gottes Gnade versäumen? Geschwister, es gab schon immer und es gibt auch heute noch, dass einige Christen, manchmal zu viele Christen, Gottes Gnade bzw. Gottes Willen nicht so ernst nehmen. Gottes Wille ist unsere Heiligung, habe ich gesagt. Heilig zu leben heißt, abgesondert zu leben. Für Gott zu leben. Also tatsächlich, diese Welt ist nur ein Anhängsel, ein bedeutungsloser Begleiter für unser Leben. Gott wirklich zu gehören, heißt, Gottes Willen zu tun. Geheiligt für ihn, abgesondert für ihn. Manche Christen aber sind der Meinung, dass es auch geht, wenn man nicht so eng die Sache nimmt und wenn man auch die Begierden und die Freuden der Welt mitmachen darf und soll. Manche machen es bewusst. Manche Christen leben sogar in einer Weise, dass ihnen die weltlichen Sachen wichtiger sind wie die geistlichen Sachen. Die Heiligung ist auf zweiter Stelle. Die irdischen, alltäglichen Sachen sind ihnen wichtiger. Manche leben sogar so, dass die irdischen Sachen ihnen nur wichtig sind und gehen in die Gemeinde. Herr, bewahre uns davor. Und solche versäumen die Gnade. Und wisst ihr, was noch schlimm ist? Solche stecken auch andere an. Solche lassen bittere Wurzel hochkommen. Dieses bittere Wurzel ist so ähnlich zu verstehen wie damals, als in der Wüste, in 5. Mose steht es geschrieben, und in der Wüstenwanderung. Manche haben die Wüstenwanderung als zu schwer oder zu unattraktiv gesehen und haben plötzlich Verlangen gehabt nach den Fleischtöpfen Ägyptens. In Ägypten ist doch schöner gewesen oder wir wollen dort wieder zurück. Diese Menschen sind die, die die Gnade versäumen und reißen viele mit sich. Liebe Geschwister, auch junge Leute, auch ältere Leute, unser Lebenswandel und unser Verhalten im Alltag könnte Menschen zurückreißen, könnte Menschen dazu führen, dass sie die Gnade versäumen. Unser heiliges Leben, geheiligt für Gott, beispielhaft für den Herrn, vorbildhaft für die Menschen, kann hinführen oder führt hin, dass man Menschen aus dem Verderben herausrettet. Und ich möchte, man könnte noch so viel sagen, aber solche Menschen richten auch viel Unfrieden an. Wir wissen, die Rotte Korachs und all diese Menschen, die Gottes Gebote nicht so wichtig sahen. Irdische Gebote waren plötzlich attraktiver oder ihr Verhalten war irdisch, haben Tausende und Zigtausende mit in den Tod gerissen. Herr, bewahre uns davor. Ich lese Vers 16. Dass nicht jemand sei, ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um einen Speisewillen seine Erstgeburt verkauft hat. Und dort heißt es, ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Ruhm, kein Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Geschwister, ich möchte heute Morgen hier nicht abrechnen oder uns sagen, wie Christentum wirklich funktioniert, sondern ich möchte uns nur ermutigen und warnen, dass wir nicht in ein Fahrwasser kommen, wo wir gleichgültig werden, unaufmerksam werden, einfach uns so hintreiben lassen und es wird irgendwie werden, sondern lasst uns wirklich in der Heiligung leben. Herr, hilf uns. Geschwister, dieser Esau, ich möchte ihn nur kurz als Beispiel, aber für uns anwenden. Esau hat im Alltag gelebt. Er wusste die großen Dinge von Abraham, von seinem Großvater, wie Gott ihn geführt hat. Wie sein Vater Isaac im letzten Moment tatsächlich gerettet wurde. Wie Gott der Allmächtige so wirklich ist. Er wusste es sicher, ich wage es zu sagen. Aber er hat es mit der Heiligung, mit der Hingabe an Gott etwas oberflächlich gesehen. Ich sage mal so in heutiger Sprache, er war Jäger, hat ein super Hobby gehabt. Das hat es auch heute. Auf die Jagd, die Natur und Spaß. Und das mit Gott nachfolgen ist nicht so wichtig. Ich gehe mal oder höre es mir mal an. Aber so. Und die Erstgeburt, das Erstgeburtsrecht war ja, wissen wir aus der Bibel, was Besonderes für den Erstgeborenen. Für die, die es nicht wissen, ist, die hatten doppelten Erbe, aber die haben auch den Segen des Vaters als allergrößtes oder als erster in der Familie Gottes Segen empfangen. Und dieser Mann lebt im Alltag und hat Hunger. Und wir kennen die Geschichte. Dafür, Jakob hat die Gelegenheit genutzt und denkt so, du bist ja sowieso so irdisch, sowieso so oberflächlich, du scherst dich ja nicht um Gott. Hey, wie wäre es mal, ich gebe dir was zum Essen und du gibst mir dein Erstgeburtsrecht. Ist ja Alltag, oder nicht? Vor allen Dingen die Geschäftsleute, die handeln, manchmal gibt es Situationen, dass man so richtig einen, ja, guten Fang macht im Handel. Und Jakob hat es ausgenutzt, aber Esau hatte es überhaupt nicht geschätzt. Er war fern von Gott. Gott war für ihn nur eine Randerscheinung. Und Geschwister, ich stelle uns die Frage, befindet sich jemand irgendwo heute in Haut Esaus, streck ja nicht. Aber ich will sagen, wie schnell gerät man in solchen Situationen, auch in der Pandemiezeit, auch in kleine Turbulenzen, wenn es um Haut und Kragen geht, wenn es ein bisschen um unser Leben geht, dann wird oft Gottes Sache leider Nebensache. Geschwister, wir können nicht sagen, mir geschieht es nicht. Und ich rede zu uns Männer. Es waren schon starke Männer, Glaubenshelden, Glaubensgeschwister, Prediger, Staatsmänner, die eine harmonische Familie, eine harmonische Ehe, eine intakte Familie für einen Seitensprung geopfert haben. Wie viele junge Frauen und junge Männer haben, Frauen haben ihre Unschuld als junge Mädchen einfach hergegeben und sind nachher dem Unglück verfallen. Und hier haben wir gehört, Esau suchte es mit Tränen und konnte es nicht mehr erlangen. Geschwister, ich möchte nochmal, ich sage, nicht die große Warnung aussprechen, obwohl ich es doch sage. Fürchten wir, hüten uns oder hüten wir uns wirklich von der Sünde? Hüten wir uns wirklich von der Unheiligkeit, von der oberflächlichen Christenleben, vom zweideutigen Leben, vom weltlichen? Lasst uns heilig sein. Geschwister, Gottes Wille ist unsere Heiligung. Und ich sage, Gott gibt seine Gaben. Gott schenkt Gaben seinen Kindern. Aber er verschenkt nicht seine Gaben, wenn wir nicht in Heiligung und in Heiligkeit leben. Ich möchte zusammenfassen. Wohin führt unsere Reise? Was hast du für Ziele? Lasst uns Philippus in seiner Situation weiter betrachten, den Kämmerer. Lasst uns als Gemeinde aber heilig für Gott leben, damit die Reise zum Ziel gelangt, damit wir Gott erleben. Liebe Gemeinde, lasst uns dieses Jahr zur Ehre Gottes leben. Ich sage wieder aufrichtig, wir wissen nicht, was uns dieses Jahr bringt, wie lange diese Situation besteht, ob es wieder so wird, wie es war. Kann vielleicht jemand euch versprechen? Ich sicher nicht. Aber ich möchte einfach ermutigen, und das sage ich den Schwachen, den Starken, lasst uns in Heiligung leben, damit wir Gottes Herrlichkeit, Gottes Frieden, diesen Shalom, von welchem ich gesprochen habe, wirklich erleben. Lasst es uns ein Ziel sein. Diesen Frieden können wir nur, wenn wir eng mit Gott leben, erreichen. Wollen wir das als Gemeinde? Aber es geht nur gemeinsam. Es geht nur, wenn wir aufeinander Acht haben. Es geht nur, wenn wir füreinander beten und weinen. Es geht nur, wenn wir aufmerksam sind und hören, wie der Geist zu uns spricht. Übrigens, der Heilige Geist spricht auch in unseren Tagen immer wieder. Wenn hier jemand betet, kann sein, dass dort jemand einen Gedanken kriegt, zum Gehen, zum Helfen zu tun, zu unterstützen, den Weg zu ebnen, aufzurichten. Wie oft ist es, dass wir hier beten und wir hören, Tage später, mir ging es dort so schlecht und plötzlich ging es mir besser. Wollen wir die müden Hände aufrichten und die schwachen Knie wieder stärken? Wollen wir als Gemeinde Jesu leuchten? Der Herr möchte uns helfen.